Kennt ihr das? Ihr kocht so ein richtig leckeres Essen, macht schon einen ganzen Haufen Nudeln ins Wasser rein, kocht es auf, das Steak oder so ist auch schon fertig. Ihr habt ein richtig dankbares Gebet zu Gott gesprochen, habt ihm gedankt, dass er unser Essen so reich segnet. Und dann nehmt ihr den ersten Bissen und merkt, boah, irgendwie fehlt hier was im Essen. Dann, ihr kommt direkt drauf, ihr wisst, okay, Mist, ich habe das Salz vergessen. Ja, passiert. Ihr wisst, zum Glück war das jetzt nicht gerade das erste Essen mit dem Chef oder ihr habt euer erstes Date eingeladen auf ein Essen. Ihr seid glücklich, dass es ja in der Probe passiert ist, nicht beim richtigen Mal. Jetzt vielleicht eher als provokante Frage auch formuliert. Hast du dir mal die Frage gestellt, was würde sich vielleicht verändern, wenn du an deinem Arbeitsplatz mal fehlen würdest? Was würde sich verändern, wenn du nicht mehr in dem Umfeld bist, wo du aktuell unterwegs bist? Ob es jetzt die Uni ist, die Schule, ja, deine Familie vielleicht sogar. Würden die Leute merken, okay, hier ist ein Unterschied, irgendwas fehlt hier. Was ganz Wichtiges ist anscheinend hier gerade nicht da. Ich will jetzt nicht annehmen, dass sich vielleicht sogar Leute freuen würden, wenn ihr nicht da seid. Kann auch sein. Aber erstmal die Frage allgemein formuliert, würden die Leute merken, es fehlt irgendwas? Irgendwas ist hier anders, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, wir haben die letzten Male die Predigten aus der Seligpreisungen gehört. Und falls du vielleicht das erste Mal jetzt da bist seit den letzten Wochen, dann hör dir gerne die Predigten mal nach, weil die waren mega spannend und wir konnten super viel lernen, wie Gott sich ja das Reich der Himmel vorstellt, wie Gott sich das Reich Gottes vorstellt. Hier zeigt nämlich Gott auf, wie das Reich Gottes funktioniert. Ja, das Reich Gottes, was jetzt schon begonnen hat zur Zeit Jesu und was ja in Zukunft seine vollständige Vollendung bekommen wird. Ja, und also in den Seligpreisungen, also diesen Bibeltext vor unserem heutigen Bibeltext, wir werden nämlich in den nächsten Wochen einfach die Bergpredigt weiter entfalten. Ja, in diesen Seligpreisungen hat ja Gott uns beschrieben als die Armen im Geist, die Trauernden, die Sanftmütigen, die nach der Gerechtigkeit hungern, die barmherzig sind, die reines Herzens sind, die Friedensstifter sind. Ja, sogar diejenigen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Und heute kommen wir zu einem Predigttext, den ihr auch auf euren Zettel abgedruckt habt, der den meisten von uns wahrscheinlich sehr bekannt ist. Das ist der Predigttext oder der Bibeltext, wo es um das Licht und das Salz in der Welt geht. Viele von euch haben wahrscheinlich schon mal eine Andacht darüber gehört oder eine Predigt sogar. Ein ganz einfacher Bibeltext eigentlich. Ja, zu dem Hintergrund von diesem Text möchte ich aber einiges nochmal sagen. In diesem Text möchte Jesus seinen Jüngern nämlich klar machen, es ist unmöglich, den Normen des Reiches Gottes zu folgen. Also es ist unmöglich, sanftmütig zu sein. Es ist unmöglich, nach Gerechtigkeit zu hungern. Es ist unmöglich, Friedensstifter in dieser Welt zu sein und unentdeckt zu bleiben. Du kannst mit diesen Eigenschaften, die wir in den Seligpreisungen gesehen haben, kannst du nicht einfach unentdeckt bleiben. Es kann nicht einfach sein, dass keiner das mitbekommt. Ja, wenn du und ich sanftmütig sind in dieser vielleicht sehr harten Welt, wenn wir barmherzig sind und wirklich gut mit unseren Mitmenschen umgehen, wenn wir ja so sind, wie Jesus uns beschrieben hat, dann sind wir wie ein Salz im Essen. Und wenn es fehlt, wird man es merken. Ja, und jetzt hier in Matthäus 5, 13 bis 16 baut Jesus sozusagen dies auf die ganze Gnade auf. Er zeigt, wie die Gnade Gottes tatsächlich in unserem Leben auch sichtbar wird. Und das ist natürlich eine richtig gute Nachricht für uns. Wir wissen, wir können das alles nicht aus uns selber machen. Wir wissen, wir können nicht so leben, wie Gott es will, aus unserer eigenen Kraft heraus. Und das haben wir auch in den letzten Wochen ja schon öfter gehört. Aber wir dürfen wissen, dass Gottes Gnade, also diese Gnade, die ja Matthäus in seinem ganzen Evangelium entfaltet, die am Ende am Kreuz gipfelt, ja, dass diese Gnade dich und mich auch befähigen wird, das, was wir heute auch hören werden, ja tatsächlich auszuleben, so zu sein. Ja, nochmal zurück zu meiner Einstiegsfrage. Wird man uns vermissen, wenn wir als Christen, wenn du und ich, wenn wir nicht mehr da sind, wo wir eigentlich aktuell unterwegs sind, wenn die Leute merken, da fehlt irgendwas? Und ich glaube, ja. Deshalb habe ich die Predigt auch genannt, sichtbar, selig, wie wir nämlich als Salz und Licht dieses Himmelreich gestalten. Und lasst uns deshalb schauen, ja, was es heißt, Salz und Licht zu sein in dieser Welt. Und ich möchte mit uns den Bibeltext für heute lesen. Ihr habt den auch auf euren Gottesdienstzetteln. Wir finden den in Matthäus 5 und ich lese den erstmal von 13 bis 16. Wir hören auf Gottes Wort. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, in diesem ersten Bild, was wir gerade gehört haben, beschreibt Jesus die Menschen des Himmelreiches als Salz. Also kurzum, die Christen werden von Jesus mit Salz verglichen. Und in der Antike diente Salz vor allem als Konservierungsstoff, als Konservierungsmittel. Weil ohne die vor allem modernen Kühlschränke, die wir heutzutage haben, standen sie vor allem vor der ganz großen Herausforderung, wie kriegen wir unsere ganzen Lebensmittel haltbar? Wie sind sie haltbar sogar bis 2 Tage danach und nicht nur morgen schon kaputt? Ja, man hat in erster Linie wahrscheinlich auch Fisch, Fleisch und all so ein Zeug richtig dick mit Salz eingerieben, eingetunkt, damit das wirklich haltbar bleibt. Und ich meine, heutzutage machen wir das zum Teil immer noch. Es gibt Schinkensorten, die wir genauso haltbar machen. Ne? Da gibt es den Serrano-Schinken, Parma-Schinken oder auch der Schwarzwälder-Schinken. Wird auf ähnlicher Weise haltbar gemacht. Also wir kennen das auch noch heutzutage. Ich habe auch gehört, dass es bei Käse funktioniert. Und zwar wird zum Beispiel Feta auch in einer Salzlake eingelegt und das macht es ja auch haltbar. Also ganz spannend. Ja, aber worauf Jesus eigentlich hinaus will, ist, wir Christen, wir haben die Wirkung, moralischen und geistlichen Verfall in dieser Gesellschaft aufzuhalten. Ja, wenn wir tatsächlich diesen Normen des Reiches Gottes entsprechen, so wie wir es in den Seligpreisungen auch gesehen haben, dann werden wir tatsächlich einen bewahrenden Effekt auf diese Welt haben. Wir werden den Verfall der Welt wenigstens ein Stück weit auch aufhalten. Ein Christ, er kann eben nicht arm im Geist sein. Er kann nicht über seine Sünde trauern, sanftmütig, hungern nach Gerechtigkeit, barmherzig, reines Herzens und so weiter sein, ohne dadurch wirklich einen positiven Einfluss auf seine Umgebung zu haben. Und deshalb sind wir Christen wie Salz, ja, das in Berührung mit dem Fleisch der Welt kommt. Wir halten diesen Verrottungsprozess auf. Ja, und dabei geben wir dem Fleisch sogar noch einen guten Geschmack. Und das kann natürlich im Alltag ja unterschiedlich aussehen. Vielleicht ist es auf der Arbeit, wo die ganzen Kollegen am Lästern sind, aber die wissen, wenn du dabei bist, irgendwie können sie dann nicht lästern. Also so habe ich es immer wieder erlebt. So, ja, und dann, ach nee, Ruben ist ja da, mit ihm können wir eh nicht drüber reden. Oder ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Oder man versucht da irgendwelche unmoralischen Witze zu machen. Man merkt, man reagiert nicht darauf. Ja, okay, mit dir kann man eh nicht über sowas lachen. Also die Leute merken direkt, wenn ein Christ in deren Umgebung ist, sie können nicht ihren Verrottungsprozess weitergehen. Sie können nicht noch tiefer in ja, die Verdorbenheit eindringen, sage ich mal. Ne? Und ich glaube, genau dieses ist auch hier gemeint. Ja, wir haben diesen konservierenden Einfluss auf diese Welt. Wenn wir also unter den Menschen leben und mit ihnen in Berührung kommen, das Gute dabei ist, wir verleihen dem Ganzen auch noch eine gute Note. Es schmeckt dadurch besser. Ne? Salz macht Sachen auch einfach schmackhafter. Aber ja, was passiert, wenn wir nicht mehr salzig sind, wenn wir nicht mehr salzen, wenn das, was wir eigentlich haben wollen, nicht wirklich ja, umgesetzt wird? Ja, wie auch in der Einleitung, wie ich schon gesagt habe, kann die Welt wirklich geschmackslos sein. Entweder, weil sie vielleicht nie in Berührung mit dem Salz gekommen ist, nie in Berührung mit anderen Christen vielleicht auch, oder weil wir auch vielleicht relativ ja, salzlos sind. Und genau davon spricht ja Jesus dann auch. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt von den Leuten zertreten. Ja, Jesus fragt dir, was passiert, wenn das Salz seine Daseinsberechtigung verliert? Was passiert, wenn das Salz seine Salzigkeit verliert? Und du denkst dir wahrscheinlich so, okay, eigentlich Natriumchlorid kann ja nicht mehr aufhören, Natriumchlorid zu sein. Es kann gar nicht salzig sein. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass sie früher ein sehr unreines Salz hatten. Also Salz, was stark vermischt ist mit anderen Sachen. Und bei dieser Substanz kann es schon passieren, dass eben gerade dieses Natriumchlorid rausgewaschen wurde. Und das, was dann übrig blieb, hat eben nicht mehr diese salzige Wirkung. Das, was man eigentlich haben wollte, womit man salzen wollte und so weiter. Und diese Reste, die hat man auf die Straße geschüttet oder zum Teil aufs Hausdach, weil das auch das Dach abgedichtet hat so ein bisschen. Aber also Sachen, ja, das von den Leuten zertreten wird. Man schmeißt es auf die Straße und die Leute laufen einfach darüber. Was früher vor allem ja auch die Müllhalde war, die Straße eben. Ne? Ja, was machen wir jetzt konkret gegen diese Salzlosigkeit? Was können wir dagegen tun? Ja, Jesus erlehrt hier über unsere Verantwortung eben als Christen, wie wir in dieser nichtchristlichen Gesellschaft, in dieser postchristlichen Kultur leben können. Ja, und Jesus, er betont den Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen sehr stark. Vor allem wurde auch in den Seligpreisungen wurde dieser Unterschied sehr groß gemacht. Ich glaube, der kam mal durch. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen. Aber dann geht Jesus jetzt hier auch einen Schritt weiter. Er sagt, oder er bleibt nicht bei dem stehen, sondern er geht einen Schritt weiter und sagt, und dieser Unterschied, er hat einen Einfluss auf die Welt. Und wir müssen diese nächste Stufe auch tatsächlich akzeptieren. Wir müssen diesen nächsten Schritt auch gehen. Bloß von mir aus gesprochen, vielleicht geht es euch genauso, wir bleiben oft bei dem ersten Schritt stehen. Wir wissen ganz sicher, ja, wir sind anders als die Welt, wir sind nicht so wie die Welt, wir sind, ich will nicht sagen besser, weil das denkt man vielleicht auch in seinem egoistischen Denken so. Wir sind anders, das akzeptieren wir alle. Aber dass wir damit tatsächlich einen Einfluss auf die Welt nehmen wollen, das, ja, diesen Schritt gehe ich oftmals gedanklich nicht. Ja, wir denken vielleicht sogar eher, ja, ich bin Salz und ich darf mich auf jeden Fall nicht vermischen mit der Welt. Ich darf mich nicht vermischen mit diesen Fleischlichen draußen da. Ich muss ja mein Salz bewahren, ich muss es ja konservieren. Man schottet sich vielleicht sogar ab, man will gar nicht so in Berührung kommen mit der Welt draußen. Ja, wir denken vielleicht wie so ein Salzstreuer. Ich finde mich ganz cool, ich bin ganz gut hier mit meinem Salz alleine, aber ich will auf jeden Fall nicht aus dem Salzstreuer raus, ich will nicht aus Fleisch. Ne? Doch der Sinn vom Salz ist es, direkten Einfluss eben auf die Nahrung zu haben. Der Sinn vom Salz ist ja eigentlich, dass es in Berührung mit Lebensmitteln kommt, weil sonst bringt es ja nichts weiter. Schließlich soll das Salz ja in das Fleisch getrieben werden, um den Verfall zu stoppen und dann auch gut schmecken zu können. Ja, wenn wir wirklich nicht aufhören wollen, salzig zu sein, also wenn wir das, was Jesus hier beschrieben hat sozusagen, wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir aus unserem Salzstreuer rauskommen. Wir müssen in den Kontakt mit der Welt treten. Wir müssen uns unters Volk mischen. Wir müssen unter den Leuten sein. Erst dann machen wir wirklich einen Unterschied. Erst dann haben wir eine Daseinsberechtigung. Erst dann machen wir das, wozu wir eigentlich da sind, um zu bewahren und auch zu würzen. Und deshalb wünsche ich mir, dass wir wirklich Salz der Erde sind, dass wir tatsächlich dieser Welt hier Geschmack auch verleihen. Wenn wir nämlich ein Leben leben, wie Jesus das in den Seligpreisungen auch beschrieben hat, dann wird die Welt einen Vorgeschmack des Himmels bekommen. Ja, wer einmal Essen mit Salz gegessen hat, der will nicht mehr das Salz missen. Wer will schon Pommes ohne Salz essen? Ja, und so dürfen auch wir, eben wenn die Welt uns erlebt, wenn die Welt eben das geschmeckt hat, wie Christen sind, wie Christen denken, wie Gott ist, ja, so dürfen wir der Welt eben diesen Vorgeschmack des Reiches Gottes geben, den Vorgeschmack des Himmelreiches geben. Genau, und ja, also mit diesem Vorgeschmack ist es halt oft so, dass so werben ja viele Leute. Ich kenne das vor allem von diesen Griechen, die immer wieder da, wo sie ihr Tzatziki und Fladenbrot und so verkaufen, gibt es immer so kleine Happen, die du essen kannst, die halt super gut schmecken. Und wenn du einmal davon probiert hast, diese Soße, wo wahrscheinlich 80% Knoblauch drin ist, wenn du das einmal probiert hast, dann willst du am liebsten gleich 3 Kilo davon kaufen und mit nach Hause nehmen und aufessen. Und genauso darf auch unser Einfluss auf diese Welt sein. Wir sind ein Vorgeschmack des Himmels. Wir sind ein Vorgeschmack des Reiches Gottes. Und wenn die Welt ja von diesem Reich Gottes gekostet hat, dann soll sie ja mehr wollen. Wir wollen ja ein Vorgeschmack für ein Reich Gottes sein. Also das Salz in der Welt, oder wir als Salz in der Welt, wir sollen die Welt vor dem moralischen Verfall bewahren. Wir dürfen der Welt eine gute Würze geben und wir dürfen auch einen Vorgeschmack auf den Himmel geben. Ja, und im zweiten Abschnitt, dann spricht Jesus davon, dass wir auch Licht sind. Ja, wir sollen auch zeigen und wir sollen leiten. Ja, lasst uns jetzt in die zweite Metapher einsteigen, in das zweite Bild, was uns Jesus hier gegeben hat. Ich lese nochmal Vers 14 bis Vers 16. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ja, wir Christen, wir sind das Licht der Welt. Eine Welt, die in dichtes Dunkel gehüllt ist. Die Bibel spricht sehr oft darüber, dass die Welt finster ist, dass es ein finsterer Ort ist. Und das, obwohl die Welt doch eigentlich so eifrig auch nach Erleuchtung sucht und nach Erleuchtung strebt. Die Welt ist ein finsterer Ort und wir werden als die beschrieben, die ein Licht in dieser Welt sind. Ja, spannend ist es, so wie Matthias es vorhin auch schon vorgelesen hat, Jesus selbst stellt sich ja vor als das Licht der Welt. In Johannes 8, wir haben das ja auch gehört vor ein paar Wochen noch in unserer Predigtreihe durch Johannes, wie Jesus sich vorgestellt hat. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Was aber umso spannender ist, dass Jesus hier sagt, dass seine Nachfolger ebenfalls Licht sind. Und so sagt Jesus zum Beispiel in Epheser 5, Vers 8, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Ja, die Christen, wir sind jetzt Licht in dem Herrn. Wir leuchten deshalb auch in dieser Welt. Deshalb sagt Jesus auch, wir sind das Licht der Welt. Aber Jesus, er weist auch darauf hin, dass das Licht unmöglich oder dass es unmöglich ist, dass das Licht unbemerkt bleibt. Wie eine Stadt, die auf dem Berg liegt. Sie kann sich nicht einfach verstecken. Ja, und selbst wenn es kilometerweit keine Lichtquellen gibt, kann auch ein sehr, sehr kleines Licht ja eine weit entfernte Stadt sichtbar machen und auch die Gegend ja erhellen. Wir kennen diese Szenen eigentlich nicht so wirklich, weil hier bei uns in der Gegend ist es immer Licht und selbst die Wolken, die reflektieren immer ein bisschen Licht, was aus der Stadt kommt. Wir haben halt hier eine sehr starke Lichtverschmutzung, aber wir müssen uns einfach eine Gegend mal vorstellen, wo es wirklich gar kein elektrisches Licht gibt, wo es ein paar Leuchter gab, ein paar Fackeln, ein paar Kerzen vielleicht. Wenn man dann noch kilometerweit weg ist von der großen Stadt, da war es dann wirklich dunkel, da, wo man vielleicht nicht mal die Hand vor dem Gesicht sehen kann. Und selbst dort eben, oder genau in diesen Situationen, wenn da ein kleines Licht in der Stadt leuchtet, das wird diese Finsternis wenigstens etwas erhellen und die Finsternis wird ein Stück weit weichen müssen. Ja, und so ist es auch mit uns Christen. Weil es die Christen gibt, gibt es auch noch etwas Hoffnung in dieser dunklen Welt. Ja, genauso wie es auch hier in München, selbst wenn es ganz dunkel ist, Hoffnung gibt und ich im Dunkeln spazieren gehen kann ohne Taschenlampe, muss ich jetzt nicht Angst haben, wenn ich an der Isar spazieren gehe, dass ich aus Versehen im Fluss lande, weil es ist hell genug, obwohl ich persönlich jetzt kein Licht bei mir habe. Die Stadt leuchtet irgendwie ein bisschen und dadurch sehe ich was. Und das ist diese Art von Hoffnung, die wir auch haben oder die Welt haben soll. In dieser Finsternis leuchten wir Christen, wenigstens etwas, aber die sehen, da ist Hoffnung, da ist Licht. Ja, und wie auch ein kleines Licht in einem Zimmer oder ich habe da direkt an so einen Campingurlaub gedacht, wo man vielleicht keine Taschenlampe mitgenommen hat, vielleicht nur noch sein Handy rausholen muss und das ist das einzige Licht, was man hat. Und jetzt wird es hier in dem Abschnitt verglichen, wie als wenn ich meine Handykamera anmache in dem Zelt, wo alles dunkel ist, ich mache das Licht an und stecke es in die Tasche. Das ist ziemlich dumm. Aber genauso wird es hier beschrieben in Vers 15. Man zündet nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel. Also man macht nicht ein Licht an und versteckt es dann direkt wieder. Sondern man setzt es auf einen Leuchter, damit es allen leuchtet, die da sind. Und der Punkt ist eigentlich folgender. Christen, die ihr Licht vor den Menschen leuchten lassen, können eben nicht verborgen bleiben. Unser gutes Licht, das wir verbreiten, mildert die Finsternis um uns herum. Ohne Christen wäre die Welt ein absolut finsterer Ort. Und deshalb ist es für uns Christen eigentlich gar nicht möglich, kein Licht zu spenden. Wir sind, wer wir sind. Wir sind Lichter. Die Frage ist nur, wo wir uns positionieren. Ja, und die Frage, die jetzt oder in Vers 16 gestellt wird, ist halt noch etwas ja, provokanter. Und zwar ist hier die Frage, wie genau bekommen diese Menschen aus unserem Umfeld dieses Licht tatsächlich zu Gesicht? Wie genau sehen die Menschen? Und was ist dieses Licht, von dem jetzt hier eigentlich die Rede ist? Und das sagt uns Matthäus dann auch in Vers 16. Ich lese nochmal. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Unser Licht, das Licht, von dem ich jetzt die ganze Zeit geredet habe, das Licht, was in diese Welt hineinscheinen soll, was so hell strahlen soll, das sind unsere guten Werke. Ja, Jesus sagt ja nicht, lasst euer Licht leuchten, indem ihr ausschließlich auf dem Hocker in der Innenstadt steht und den Leuten irgendwas hinterherruft oder indem ihr ja einfach irgendwas predigt, aber dies nicht lebt, sondern durch unser Leben, durch unser Handeln, durch unser Sein, durch unsere Werke sollen die Leute dieses Licht sehen. Und falls du den Unterschied nicht kennst, denk einfach an die Politik der letzten zwei Wochen. Es gibt Worte und dann gibt es auch Taten. Es gibt Versprechen und dann auch das, was getan wird. Und das ist der große Unterschied. Und das, was vor allem in den Köpfen der Leute hängen bleibt, sind nicht vielleicht die Worte, also man erinnert sich vielleicht dran, aber es sind nicht unbedingt die Worte, die Leute sagen, sondern das, was unser Leben am Ende spricht. Das, was wir auf die Beine stellen am Ende des Tages. Es bringt nichts, etwas zu versprechen und dann Wochen später was anderes zu machen. Das macht einen Menschen am Ende des Tages nur unglaubwürdig und ja, untergräbt auch seine Integrität. Also das Licht, was von der Welt gesehen werden soll, sind unsere guten Werke unter den Menschen, die vor allem von den Menschen in der Finsternis gesehen werden und die sie zu dem himmlischen Vater führen sollen. Die Welt soll den Vater im Himmel preisen, wenn sie unsere guten Werke sehen. Ja, ich persönlich fühle mich auch hier sehr herausgefordert. Das ist jetzt nicht die Hauptstoßrichtung dieses Textes, aber wenn es um dieses Thema der guten Werke geht, wie oft geht es mir so, dass ich irgendwas Gutes machen will? Wie oft geht es mir so, dass ich gute Werke tun will, wo ich vielleicht sage, ja, ich will ja Gott damit ehren, die ich aber eigentlich nur mache, damit die Menschen mich preisen. Aber Jesus sagte, ja, die guten Werke sollen dazu führen, dass Gott gepriesen wird. Und ja, es wär nicht gelogen, wenn ich jetzt vielleicht, ich denke an die Lego-Tage, wenn Leute zu mir gekommen sind, boah, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt, das war so cool und so weiter. Und es wäre eben halt nicht gelogen, wenn ich gesagt hätte, dass ich mich eben nicht gefreut habe, dass die Leute mich gelobt haben und gesagt haben, boah, hast du gut gemacht oder so. Ja, aber das soll ja eigentlich nicht das Ziel unserer guten Werke sein, sondern wir machen gute Werke, wir versuchen unser Licht scheinen zu lassen, wir wollen ein Zeugnis in der Welt sein, damit die Menschen Gott preisen, damit die Menschen auf Jesus gucken und sagen, wow, du hast einen guten himmlischen Vater. Ja, aber unser Herz ist halt immer wieder böse. Unser Herz möchte immer wieder die Ehre, die eigentlich Gott gebührt, sich selbst zukommen lassen. Ja, aber das Ziel des Ganzen ist ja, dass unser Vater im Himmel gepriesen wird, dass die Leute uns sehen und sagen, wow, ihr lebt hier in so einem guten Reich Gottes, ihr habt so einen guten himmlischen Vater, diesem Vater möchte ich auch nachfolgen, zu diesem Vater möchte ich auch gehören. Ja, nochmal, wir sind ja hier in der Bergpredigt und Jesus zeigt uns ja auf, wie das Reich Gottes grundsätzlich funktioniert, wie das Reich Gottes eigentlich sein soll. Und D.A. Carson hat das so gut zusammengefasst, ich lese mal vor, die Normen des Reiches, das sind die Seligpreisungen, also die Normen des Reiches, die im Leben der Erben des Reiches sichtbar werden, bilden das Zeugnis des Reiches. Das ist sozusagen diese Stoßrichtung, die wir hier haben in diesen Versen. Also die Normen des Reiches, die im Leben der Erben des Reiches sichtbar werden, die bilden das Zeugnis des Reiches Gottes. Und deshalb möchte ich auch uns einfach herausfordern, auch heute, unser Licht eben nicht verbergen, unser Licht eben nicht klein zu machen, unsere Taschenlampe nicht wieder in die Tasche zu stecken und hoffen, dass es hell wird dadurch. Ja, das kann natürlich auf ganz vielseitige Art und Weise Weise geschehen. Die Menschen, die im Himmelreich leben, ja, die weigern sich eben nicht, ihrem Arbeitgeber vielleicht durch Faulheit zu betrügen. Die Menschen, die im Himmelreich leben, die wollen vielleicht nicht ihre Angestellten durch Geiz ausbeuten. Diese Menschen sind die Ersten, die ihren Kollegen vielleicht helfen in ihrer Not. Diese sollen auch diejenigen sein, die Letzten sind, die vielleicht mit einer sehr spitzen Zunge antworten, die wirklich aufrichtig dem Nächsten das Wohl wünschen und die sich auch weigern, vielleicht mit ihren Kollegen unzüchtige oder schlechte Witze zu machen. Diese Menschen im Reich Gottes, die sind transparent, die sind ehrlich, die sind Integer. Ja, sie stechen vor allem dadurch hervor, dass sie ein sanftmütiges Auftreten haben, dass sie barmherzig sind. Und das soll den Menschen leuchten, das sollen die Menschen sehen. Deshalb sollen die einen so guten Vorgeschmack auf das Reich Gottes bekommen und auch diesem Jesus nachfolgen wollen. Ja, wir Christen in diesem Reich Gottes, wir dürfen die Finsternis um uns herum lindern. Wir dürfen durch unser Licht auf unseren großen Herrn zeigen. Wir dürfen ja eben diesen Vorgeschmack auf das Reich Gottes geben. Wir dürfen unseren Herrn dadurch preisen. Und durch unser Leben, wenn die Leute uns sehen, wenn die Leute sehen, wie wir leben, sollen die nicht sagen, wow, cooler Kerl, sondern ja, die sollen wissen, und das gehört natürlich mit dazu, dass wir mit denen auch im Gespräch sind und auch das Evangelium verkündigen, die sollen wissen, dass wir nicht einfach so sind, weil wir so gut sind, sondern ja, weil wir einen himmlischen Vater haben, der uns von Grund auf verändert hat und auch weiterhin verändern will. Ja, und so möchte ich uns eben auch herausfordern, auch im Laufe der kommenden Woche oder des nächsten Monats, ja nicht einfach wie ein Salzstreuer sein, der schön auf dem Tisch steht, aber nicht in Kontakt mit Lebensmitteln kommt, sondern ja, gib dein Salz einfach an das Fleisch, gib dein Salz an die Menschen draußen, sei in Kontakt mit den Menschen draußen, die müssen uns erleben, die müssen uns in unserem Handeln, in unserem Wesen sehen und dadurch werden sie diesen Gott erkennen können. Und versteck auch dein Licht nicht. Versteck dich nicht vielleicht in deinen vier Wänden und ja, bleib unter dich, sondern ja, lass die Leute dein Licht sehen. Und das hat natürlich viele Bereiche in unserem Leben, die das tangieren. Also jeder hat so seine eigenen Möglichkeiten, dieses auszuleben. Ich denke da an den Christian-Entdecken-Kurs, ich denke da an den One-Bookshop oder an ja, diese internationale Studentenmission, die Montagabend stattfindet. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die wir auch darüber hinaus einfach Licht in dieser Welt sein können. Aber vor allem in diesem Umfeld, wo wir hingestellt sind, ob es jetzt unsere Arbeit ist, unsere Familie, unsere Schule, die Uni, genau da, wo wir sind, da kommen wir in Kontakt mit der Welt und die dürfen den Unterschied sehen. Ja, wie vielleicht auch kurz am Anfang auch schon hingewiesen, möchte ich auch jetzt nochmal kurz sagen, wir leben eben nach den Normen des Reiches Gottes, nicht um von Gott angenommen zu werden. Wir wollen Salz und Licht sein, nicht weil wir uns damit bei Gott irgendwas verdienen wollen. Und wir werden auch nicht von Gott aufgrund dessen akzeptiert, was wir tun. Wir werden von Gott akzeptiert, weil Jesus dieser perfekte Erlöser ist, der für uns an unserer Stelle gestorben ist und für uns auch verstanden ist, so siegreich. Und weil wir eben auch von Gott ja bedingungslos angenommen wurden. Weil wir wissen, dass unser Vater uns liebt, wollen wir ihm die Ehre bringen und so leben, wie es eben Jesus Christus auch getan hat. Wir wollen all das tun, was unser Vater verherrlicht. Und deshalb kann man auch zusammenfassend sagen, was auch immer Gott uns aufgetragen hat, wenn wir es gewissenhaft tun, sollten die Menschen es erkennen und sagen, dass hier ein Gott am Werk ist. Ja, mein Wunsch ist, dass wir als Bürger des Himmelreiches dieses erkennen. Und vor allem, dass wir mit dieser Einstellung in die nächste Woche starten können, wie es im Psalm 34, Vers 9 heißt, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Amen.